HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Uli Hümmern. Wer, warum auch immer, nicht in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu bezahlen, der bekommt Hilfe vom Staat. Heißt in Deutschland Hartz IV. Und das wiederum heißt, man muss mit sehr wenig Geld auskommen. Ein Auto ist da in aller Regel eigentlich nicht drin, aber es gibt sie trotzdem. Hartz-IV-Empfänger mit einem Mercedes, BMW oder Porsche. Die Polizei hat bei Kontrollen vor dem Jobcenter in Frankfurt-Höchst Sozialhilfeempfänger in Luxusautos aufgegriffen und jetzt wird ermittelt, wegen Verdachts auf Sozialbetrug. Darüber haben wir mit Ursula Meyer gesprochen aus unserer Wirtschaftsredaktion und sie hat uns erstmal geschildert, was bei den Kontrollen rausgekommen ist.
Die Frankfurter Polizei sagt, sie hat bei den Kontrollen drei Männer und eine Frau aufgegriffen. Die saßen eben am Steuer dieser Luxuskarossen und haben allesamt gleichzeitig Sozialleistungen wie Hartz IV bekommen. Nationalität bunt gemischt. Um eine Bande scheint es sich hier nicht zu handeln. Eine Verbindung hat man jedenfalls nicht festgestellt. Die Polizei hat hier übrigens nicht aus heiterem Himmel kontrolliert, sondern vorher einen heißen Tipp bekommen, dass es da Fälle von Sozialbetrug geben könnte. Und jetzt laufen eben die Ermittlungen. Es muss hier erstmal geklärt werden, ob die Luxusautos diesen Personen wirklich gehören. Zu ihrer Vorgehensweise will die Polizei nicht mehr sagen, auch um anderen möglichen Betrügern keine Hinweise zu geben. Klar ist aber, das war jetzt die erste Kontrolle dieser Art in Frankfurt und es soll auf jeden Fall weitergehen. Die Polizei will stärker gegen Sozialbetrug vorgehen in Zusammenarbeit mit den Jobcentern.
Wie kann das überhaupt passieren? Also wo genau liegt das Problem? Noch einmal Ursula Meyer.
Die Leute kommen zwar regelmäßig in die Jobcenter, aber mit welchem Auto sie da vorfahren, kriegt man dort nicht unbedingt mit. Autos dürfen Hartz-IV-Empfänger grundsätzlich ja auch haben, aber im Wert von bis zu 7.500 Euro. Für eine Luxuskarosse reicht's da ja eigentlich nicht. Und wenn sie so einen Schlitten haben, würden das die betroffenen Hartz-IV-Empfänger oft dann auch nicht angeben, sondern verschweigen, heißt es. Aber das wären ja eher Einzelfälle. Tja, und um denen dann trotzdem auf die Schliche zu kommen, müssten die Jobcenter zum Beispiel mitbekommen, wenn diese Luxusautos angemeldet werden, aber auch beim Datenaustausch mit den Zulassungsstellen oder den Finanzämtern, da hakt es bisher, das soll nun auch verbessert werden.
Was droht Betrügern in einem solchen Fall, wenn das auffliegt, haben wir dann noch wissen wollen.
Ja, also man stellt sich also vor, dass die Jobcenter dann automatisch die Sozialleistungen kürzen. Da gibt's also nicht direkt solche Sanktionen. Aber alles, was die Betrüger zu viel kassiert haben, fordern die Jobcenter auf jeden Fall zurück. Und parallel dazu gibt's ja noch Ermittlungen. Und je nachdem, was da rauskommt, drohen den Betrügern obendrein noch Bußgelder.
Mal abgesehen von den Autos, Ursula Meyer hat uns dann noch geschildert, wie es denn insgesamt aussieht, ob generell in großem Stil betrogen wird.
Für Hessen kann ich es leider nicht sagen, da habe ich bisher keine Zahlen bekommen. Die gibt es aber zumindest für ganz Deutschland für das Jahr 2017. Da soll der Staat um etwa 54 Millionen Euro geprellt worden sein. Es soll fast 150.000 Fälle von Sozialbetrug gegeben haben. Den größten Schaden haben wohl Banden verursacht, die bundesweit aktiv waren. Und diese Gruppen zu verfolgen ist eben nicht ganz einfach, weil doch erstmal jedes Jobcenter eher für sich arbeitet. Und wenn dann überhaupt vor Ort die Polizei einschaltet, aber jetzt soll auch stärker überregional ermittelt werden. Das Bundeskriminalamt soll stärker eingebunden werden. Das prüft man im Moment. Und weil es ja gerade auch Meldungen gab, jetzt in der letzten Zeit Missbrauch, könnte es auch beim Kindergeld immer wieder geben. Da sollen die zuständigen Familienkassen dieses Jahr 50 Mitarbeiter zusätzlich bekommen, die dann eben Betrugsmuster auch besser erkennen. Es soll also eine richtige Art Taskforce geben, die dann auch zu viel gezahltes Geld zurückfordern kann.
Ursula Meyer aus unserer Wirtschaftsredaktion über Sozialhilfebetrug in Deutschland und in Hessen und zu den Ergebnissen einer Polizeikontrolle in Frankfurt-Höchst. Parkinson ist eine tückische Krankheit, aber jetzt gibt es endlich Hilfe. Die Kasseler Paracelsus-Elena-Klinik hat Hessens erste Hirnschrittmacherstation eröffnet für Parkinson-Patienten. Viele von ihnen können nicht mehr richtig laufen, aber mit dem Hirnschrittmacher geht es wieder. Die Krankheit wird zum Teil um Jahre zurückgedreht, heißt es. Jens Wellhöhner ist unser Reporter.
Sie kann wieder gehen. Susanne Ulrich strahlt. Die 56-Jährige hat seit vielen Jahren Parkinson. Es wurde immer schlimmer, bis sie nur noch im Bett liegen konnte. Jetzt ist sie Patientin in der neuen Hirnschrittmacherstation in der Kasseler Paracelsus-Elena-Klinik. Dort geht sie gerne über den Flur und trifft sich mit anderen Patienten im Essraum.
Wo wir auch gerne Kaffee trinken. Und halt über Hobbys sprechen, wie tanzen, das wird ja auch geboten, waren wir auch gewesen. Ja, schon beim Tanzen, das klappt eigentlich ganz gut.
tanzen. Bis vor wenigen Wochen war das undenkbar für Susanne Ulrich. Doch dank des Hirnschrittmachers in ihrem Kopf ist das alles wieder möglich, nach vielen Jahren Leiden.
Ich war also praktisch schon auf dem Weg nach unten. Jetzt ist die Lebensfreude wieder zurückgekommen eigentlich.
Ärztin Friederike Sixel-Döring lächelt. Sie behandelt Susanne Ulrich auf der neuen Station. Die Ärztin findet es besonders wichtig, dass hier alle Hirnschrittmacher-Patienten auf einer einzigen Station sind, nicht verteilt auf mehrere Stationen, wie das in anderen Krankenhäusern üblich sei.
Das fördert den Austausch der Patienten untereinander. Das ist natürlich besonders auch spannend für diejenigen, die explizit auch mit der Frage hierher kommen, ist das eine Therapieform für mich? Sie können sich dann austauschen mit denen, die das schon hinter sich haben.
Auf der Station arbeiten speziell ausgebildete Parkinson Krankenschwestern. Sie helfen den Patienten, mit dem neuen Gerät in ihrem Kopf umzugehen. Denn die Patienten können mit einer Art Fernbedienung ihren Hirnschrittmacher selbst einstellen. Das will gelernt sein. Bei Susanne Ulrich funktioniert jedenfalls alles sehr gut, sagt ihre Ärztin.
Dass sie jetzt zu jeder Zeit aufstehen und gehen kann, das ist ein fantastischer Erfolg. Und die Patientin lebt nach einer Zeit in der Kurzzeitpflege wieder in ihrer eigenen Wohnung. Und wenn das mal kein Therapieerfolg ist.
Nicht alle Hirnschrittmacherpatienten erleben solche Erfolge. Die Krankheit bleibt tückisch. Susanne Ulrich aber ist froh, hier zu sein.
Ja, sehr sogar.
In Kassel gibt es Hessens erste Krankenhausstation für Hirnschrittmacher. Jens Wellhöhner war für uns dort. Der Klimawandel sorgt dafür, dass sich die Natur verändert. Die Vogelwelt zum Beispiel ist heute eine andere als vor einigen Jahren, auch bei uns in Hessen. Grünling, Gimpel und Blaumeisen verschwinden aus unseren Wäldern. Eine bedrohliche Entwicklung findet die Ökologische Forschungsstation in Schlüchtern in Osthessen. Die beobachtet die Vogelwelt seit mehr als 50 Jahren. Und unser Reporter Heiko Schneider hat sich deren Arbeit erklären lassen und zeigen lassen, wie es um Hessens Vögel steht.
Ein Wald bei Steinau im Main-Kinzig-Kreis. Zwischen mehreren Bäumen eine Futterstelle für Vögel. Rundherum sind zwischen den Bäumen Netze gespannt. Karl-Heinz Schmidt und Jacqueline Abels stehen knapp 20 Meter entfernt und beobachten die Futterstelle.
Bis ein Vogel an die Futterstelle kommt und entweder fliegt er beim Hinflug schon in das Netz oder beim Rausflug von der Futterstelle und dann holen wir ihn vorsichtig raus. Wir haben gerade einen gefangen.
Karl-Heinz Schmidt befreit den Vogel aus dem Netz und untersucht ihn. Ein Kohlmeisenmännchen. Schwarzer Kopf mit weißen Wangen, der Bauch ist gelb mit einem breiten schwarzen Streifen.
Der Vogel hat noch keinen Ring, also er ist uns noch nicht ins Netz gegangen. So, und jetzt bringen wir den Vogel zum Auto. Da wird er gemessen, gewogen und verringt.
Die Daten werden sorgfältig erhoben. An mehreren Messstellen hier in den osthessischen Wäldern. Auf einer Fläche von umgerechnet rund 56.000 Fußballfeldern. So haben Karl-Heinz Schmidt und sein Team der Ökologischen Forschungsstation in Schlüchtern in rund 50 Jahren einen riesigen Datensatz gesammelt. Und der zeigt eine bedrohliche Entwicklung. Von 1972 bis heute hat sich die Zahl der Vögel mehr als halbiert. Von ursprünglich 21 Arten leben nur noch 7 hier. Das Jahr 2018 sei gar eine Katastrophe für die Vögel gewesen, sagt der Experte. Grund sei zum einen der Anstieg an Fressfeinden wie Siebenschläfern und Wieseln, zum anderen vor allem die anhaltende Trockenheit.
Zum Beispiel in den Juli, August war im Wald keine Stimme mehr zu hören, was völlig ungewöhnlich war. Und das alles hat dazu geführt, dass also 2018 die Situation wirklich sehr dramatisch aussieht.
2019 könnte sich die Vogelpopulation wieder halbwegs stabilisieren. Zumindest sind die von den Forschern untersuchten Nistkästen gut gefüllt. Helfen kann den einheimischen Vögeln laut Karl-Heinz Schmidt jeder.
Indem man zum Beispiel darauf achtet, dass man in seinem Garten möglichst nicht mit Pestiziden arbeitet, dass man einheimische Büsche stehen lässt und damit auch Nahrungsmöglichkeiten für die Tiere bietet.
Sagt er und befreit den nächsten Vogel aus dem Fangnetz, um ihn zu untersuchen.
Heiko Schneider über die Vogelwelt in Hessen und wie es um sie steht. Verpackungsmüll sammeln wir in Hessen in gelben Tonnen oder in gelben Säcken. Durch die Säcke rinnen zwar keine Flüssigkeiten, aber sie sind sehr leicht. Und das heißt, wenn es mal ordentlich stürmt, können sie leicht weggeweht werden und dabei platzen. Und so war das jetzt gerade erst in Kassel. Dort hat sich der Müll dann verteilt auf den Straßen und Gehsteigen. Kein schöner Anblick. Und darüber haben wir mit unserem Reporter Michael Pschibilla gesprochen. Und der hat uns erstmal beschrieben, wie schlimm die Situation in Kassel denn war.
Ja, zurzeit ist es wirklich ein großes Problem. Immer dann, wenn es stürmt, wie jetzt, und wenn das dann mit dem Abholtermin für die gelben Säcke zusammenfällt, dann heißt das Motto in Kassel: vom Winde verweht. Denn oft werden die gefüllten gelben Säcke direkt am Bürgersteig aufgestapelt und dort dann auf die Straße geweht. Da fahren Autos rein, die zerfetzen die Säcke. Der Inhalt, also Milchtüten, leere Konservendosen und anderer Verpackungsmüll, verteilt sich über die Fahrbahn und muss dann von den Stadtreinigern wieder mühsam eingesammelt werden. Aber selbst zu normalen Zeiten sind die gelben Säcke am Straßenrand kein schöner Anblick, muss ich sagen. Auch deshalb, weil immer mal wieder die in Kassel ja reichlich vorhandenen Waschbären anmarschieren, die Säcke aufreißen und dann im Müll nach leckeren Essensresten fahnden. Also keine optimale Lösung.
Warum führt die Stadt Kassel nicht einfach die gelbe Tonne ein? Noch einmal Michael Pschippeler.
Naja, gute Frage. Tatsächlich würden das in Kassel viele Menschen gerne tun, darunter auch die für die Müllentsorgung zuständigen Stadtreiniger. Allerdings haben die das nicht alleine in der Hand. Da hängt auch noch das duale System mit drin. Mit denen gibt's ja einen Vertrag, der das Einsammeln des Verpackungsmülls betrifft. Und angeblich ist der Wechsel innerhalb der Vertragslaufzeit vom gelben Sack zur gelben Tonne nicht möglich. Das ist jedenfalls die offizielle Auskunft.
Und dann hat uns unser Reporter noch berichtet, welche Lösungen es denn gibt für das Problem.
Ja, vielleicht wird es in 2 Jahren besser, also noch ein bisschen Geduld. Bis 2021 läuft nämlich noch der aktuelle Vertrag mit dem dualen System. Und die Kasseler Stadtreiniger wollen versuchen, danach flächendeckend die gelbe Tonne in Kassel einzuführen. Bis dahin heißt es allerdings noch, die gelben Säcke festbinden oder erst kurz vor dem Abholtermin an die Straße legen und bei stürmischem Wetter lieber gar nicht.
Michael Pschippeler aus Kassel, wo die gelben Säcke durch die Gegend geflogen sind und somit auch viel Verpackungsmüll, weil sie geplatzt sind, weil es so sehr gestürmt hat. Deutschland scheint für Mobilfunkwellen ein schwieriges Terrain zu sein. Über manchen Hügel in manches Tal kommt einfach kein Signal rein. Etwas, das in anderen europäischen Ländern undenkbar wäre. Ein Funkloch, wie im nordhessischen Fuldatal zum Beispiel. Dort dringt kaum ein Ruf der Welt hinein, zumindest nicht aufs Handy. Und das hat Folgen, wie Thomas Corella berichtet.
Knickhagen ist der kleinste Ortsteil der Gemeinde Fuldatal und liegt im Funkschatten. Das verlangt den Einwohnern im Alltag einiges ab. Dietmar Czapp zum Beispiel.
Ich muss dann mit meinem Fahrzeug den Ort verlassen, das ist auf dem Berg, und dann plotten bei mir die ganzen Gespräche auf und dann stelle ich mich an den Straßenrand und fange an zu telefonieren.
Das ist im Ernstfall weit mehr als nur lästig, meint Czapp besorgt.
Das ist ein echtes Problem hier in Knickhagen. Passiert mal irgendwas, die können sich nicht hier irgendwo einen Notruf absetzen. Bis hier im Krankenwagen dann jemand erreicht ist, bis man im Ort ist, bis man geklingelt hat, dass jemand vom Festanschluss angerufen hat. Das dauert dann schon eine Weile und dann könnte schon das Schlimmste passiert sein.
Es ist heute einfach kaum noch vorstellbar, nicht jederzeit in Verbindung zu stehen, selbst wenn man die Ruhe sucht. Wie die Gäste auf Michael Patzkes Campingplatz. Irgendwann zückt jeder das Handy und es darf nicht schweigen.
Es ist heute ein No-Go, nicht erreichbar zu sein. Und das hat wirklich dazu geführt, dass Urlauber definitiv deswegen abgereist sind. Wohnwagen aufgebaut haben, festgestellt haben, dass sie keine Mobilfunk empfangen haben und sind dann aufgrund dessen auch kurzfristig wieder abgefahren.
Das ist Knickhagens Achillesferse, der Mobilfunkmakel. Wirkt sich für Michael Patzke auch wirtschaftlich aus.
Das sind ja auch Einbußen. Also die Übernachtungen fehlen uns da, da fehlt uns auch Umsatz in der Gaststätte. Da hängt schon einiges mit dran. Und das sind übers Jahr gesehen garantiert so 5-10%. Die den Urlaub abbrechen, auch aufgrund dessen.
Die Gemeinde Fuldatal hat 2017 die Feldstärken für Mobilfunk messen lassen und eine Karte angelegt. Die Skala reicht von Rot für Vollempfang bis Dunkelblau. Und in und um Knickhagen ist Nacht, farblich zumindest. Bürgermeister Carsten Schreiber kennt die Gründe dafür.
Knickhagen liegt in einem Tal, sodass die Funkwellen quasi über das Tal hinweggehen und die Menschen im Ort nicht erreichen. Das andere Problem ist, dass die Mobilfunkanbieter nur dort Masten installieren, wo sie Geschäft machen können. Dafür hat Knickhagen leider zu wenig Einwohner.
Ein möglicher Ausweg: selber machen. Fuldatal verhandelt gerade mit einem Mobilfunkanbieter, ob er denn Geld in die Hand nehmen und Knickhagen anschließen möchte. Schreiber könnte besser handeln, stößt aber an Grenzen.
Wir dürfen leider kommunal dort diese Maßnahmen, wenn sie privat gemacht werden, nicht fördern. Und es wäre klüger, wenn der Bund uns kommunal die Chance gibt, das selbst zu machen. Wir kennen die Situation vor Ort am besten und wir können, glaube ich, auch am besten und am schnellsten mit den Menschen Lösungen finden.
Den Menschen in Knickhagen bleibt nur zu warten. Nicht nur Dietmar Czapp fühlt sich ohnmächtig.
Der Mobilfunk ist so teuer letztendlich. Ich denke mal, dann muss so ein kleiner Ort mit abgedeckt werden, egal wie. Wir können ja auch nichts dafür, dass wir in einem kleinen Ort wohnen.
Das Funkloch Fuldatal-Knickhagen in Nordhessen. Das war der Tag in Hessen. Finden Sie auch im Internet bei hr-inforadio.de. Ich bin Uli Hümmern.